Hallo, hallo von mir. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir so voll sind heute. Das ist immer ein schönes Problem zu haben. Was nehmt ihr mit auf eine Wanderung? Es ist kalt heute draußen. Ich habe meine etwas bessere Schuhe, sodass die Füße warm bleiben, guten Griff habe. Nicht alle. Was braucht man, wenn man loszieht? Ich wandere gern, aber ich mache das zurzeit nicht oft. Ich gehe lieber Radfahren. Ich benutze einen kleinen Tour heute als Beispiel. Aber was braucht man sonst?
Ich nehme immer einen Rucksack mit einer Wasserflasche.
Rucksack, Wasserflaschen, Proviant, so ein bisschen Essen für die Kinder oder Getränke für die Kinder. Bitte?
Für sich selbst,
ja.
Regenjacke.
Was sagt man? Nicht eine ganz dicke Jacke, sondern Schichten. Ja. Jesus ist in einer Art und Weise auf eine Wanderung und nimmt seine Jungen mit auf dem Weg. Letzte Woche, was hatten wir? Die Jungen hatten ausreichend Gelegenheit mitzuerleben, wer Jesus ist, und das ist sehr wichtig für ihn und in der Beziehung zwischen Jesus und den Jungen. Und sie sagt, bin ich nicht laut genug? Oh meine Güte, ich habe das Gefühl, dass ich schreie. Sorry, wir müssen hier weiter. Und sie erleben, was für eine Macht er hat, wie viel Mitleid er für die Menschen hat. Und dass es ihm eigentlich egal ist, ob es ein heidnischer Hauptmann ist oder eine Frau, die schon lange mit einer Krankheit gelitten hat oder sogar eine Besessenen mit mehreren Dämonen ist. Jesus will sagen, das Reich Gottes ist da. Das Reich Gottes ist nahe gekommen, ist unter uns. Könnt ihr noch an ein paar Ereignisse von letzter Woche erinnern? Was ist letzte Woche passiert?
Hat den Sturm gestillt.
Toten auferweckt. Was hat Jesus in seiner Heimatgemeinde Nazareth, das war in Lukas 4, gesagt? Er war sozusagen Gast in der Synagoge und er wurde gebeten oder jemand hat ihm einfach eine Rolle gegeben. Keine Süßigkeit, keine solche Rollen, kein Keks, sondern die Jesaja-Rolle. Und er schlag auf und hat aus Kapitel 61 gelesen, aber eine Phrase, was er gesagt hat, war, das angenehme Jahr des Herrn ist gekommen. Unmissverständlich gekommen. Er sagte, die frohe Botschaft ist den Armen verkündet, die Blinden können sehen. Anderen sind von Dämonen befreit, die sie quälen. Selbst der Stürme zur See ist still geworden und die Toten wieder zum Leben erwacht. Ich habe den Eindruck, es ist, als ob Jesus schreit, ich bin der Messias, Leute. Schließ die Augen nicht. So, im neuen Kapitel gibt Jesus den 12 Jüngern Kraft und Vollmacht, über alle Dämonen und auch, dass sie heilen können, dass sie alle heilen, von Krankheiten heilen können. Und er sendet sie aus, um das Reich Gottes zu verkündigen. Das Reich Gottes ist da. Das ist das Thema. Und in diesem Beispiel, sie nehmen nichts mit. Es gibt noch ein Beispiel, wo sie etwas mitnehmen, aber hier nehmen sie nichts mit. Sie sind quasi abhängig von Gott, für sie zu sorgen. Und dann kommen sie zurück und sie sagen, danach nahm Jesus sie mit sich und zog sich in die Nähe der Stadt Bethsaida zurück, um mit ihnen allein zu sein. Aber die Volksmenge hört, kriegen es irgendwie mit. Ey Leute, Jesus ist in der Nähe. Und da gehen sie hin und sie kommen zu ihm. Und Jesus redet mit diesen Menschen. Aber er redet über etwas Wichtiges. Er wies sie nicht ab, sondern sprach zu ihnen über das Reich Gottes. Und alle, die Heilung nötig hatten, machte er gesund. Jesus redet weiter. Es dauert einige Stunden. Die Leute sitzen ringsherum. Und es waren viele. Wir werden gleich sehen, 5000 Männer. Damals haben sie nur die Männer gezählt. Man schätzt, dass es könnte bis 15.000, 20.000 Menschen da sein, mit Frauen und Kindern. Ein Haufen Leute waren dabei. Und die Jungen haben bemerkt, hey, Jesus, die Leute haben nichts gegessen. Ich merke, sie haben Hunger. Wie wäre es, wenn wir die in den Dörfern und ringsherum schicken und dass sie essen können? Lesen wir ab Vers 13, was Jesus gesagt hat, wie Jesus beantwortet hat auf diese Bitte. Gebt doch ihr ihnen zu essen. Magst du das? Wir haben 5 Brote und 2 Fische, mehr nicht, entgegnete sie. Oder sollen wir uns etwa auf den Weg machen und für alle diese Leute Essen kaufen? 5000 Männer. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, sorgt dafür, dass sich die Leute in Gruppen von je etwa 50 lagern. Die Jünger taten, was Jesus ihnen gesagt hatte. Und als sich in alle sich gesetzt hatten, nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann teilte er die Brote und Fische und ließ sie durch die Jünger an die Menge verteilen. Und alle aßen und wurden satt. Am Schluss wurde aufgesammelt, was sie übrig gelassen hatten, 12 Körbe voll. Natürlich können wir eine Menge sagen über diese Nummer 12. Es ist interessant, wenn man überlegt, 12 Stämme, israelitische Stämme, 12 Junge, 12 Körbe. Aber das will ich nicht heute. Und nachdem Jesus sie das Essen geteilt und aufgesammelt wurde, sind wir eingeladen. Lukas lädt uns ein, neben Jesus hinzusetzen. Jesus stellt eine Frage jetzt. Natürlich an die Jünger. Und wie wir schon besprochen haben, es gab einige Frauen, auch in dieser kleinen Gruppe von Jüngern, die dabei waren, die Jesus geholfen haben, unterstützt haben. Und Jesus stellt eine Frage. Da. Für wen halten mich die Leute? Ach, die einen halten dich für Johannes den Täufer, antwortete sie. Andere halten dich für Elia. Und wieder, andere sagen, ach, einer der alten Propheten sei auferstanden. Und ihr, fragte Jesus, für wen haltet ihr mich? Ich mag Petrus. Er antwortete, für den von Gott gesandten Messias. Es ist wichtig, es war wichtig für die Jungen damals, aber es ist wichtig für uns, dass wir diese Reise mit den 12 Aposteln machen. Wie hast du bis jetzt die Stimme von Jesus verstanden? Als er über das echte Wesen seines Messias-Sein spricht. Wir müssen unsere eigene Stimme gegen seine Stimme abwägen. Wenn wir solche Fragen lesen, sehen in einem Evangelium, wenn wir diese gute Nachricht lesen, manchmal kommt in uns hoch einen Kampf zwischen dem, was Jesus uns sagt, unsere eigene Stimme. Manchmal wollen wir die Geschichte Jesu so hören, als wenn er gekommen wäre, um uns Glück und Zufriedenheit und Bequemlichkeit in diese Welt zu bringen. Reichtum. Ich muss mich an nichts sorgen. Ja, wir haben solche Zeiten, wo wir glücklich sind, wo das Leben bequem ist, wo wir genug zu essen haben. Dankbar für ein warmes Zuhause. Ja. Die Frage ist, streben wir danach? Ist das das Ziel für dein Leben? Ich habe schon erwähnt, dass wir benutzen so ein Heft von einem Mann, der heißt Earl Lavender. Und manchmal sagt er Dinge, wo ich mich selber schlucken muss, überlegen muss, was bedeutet das für mich in meinem Leben? Er sagte hier, Zufriedenheit, Bequemlichkeit, Glück danach zu streben, das ist aber nicht das Wesen vom Leben im Gottesreich. Während letztendlich der Sieg sicher ist, geht es in diesem Leben gewiss nicht darum, dass wir hier auf Erden alles haben können, was wir wollen. Und das um so viel mehr nach dem Tod. Wir müssen uns anschnallen, denn die Fahrt wird nicht gerade glatt und bequem. Ich habe gesagt, ich erwähne eine Fahrt von mir. Montag, bin nur einmal diese Woche gefahren. Ich fahre gern im Moment im Wald und ich verfahre mich gern. Nein, nicht gern, aber ich verfahre mich immer wieder im Wald. Das war die Route, die ich gefahren bin. Hast du einen Pointer hier, Don? Große? Oben? Oben? Ja. Nordstadt. Nordstadt. Für euch, this is the north part of the city, wo wir jetzt sind. Sorry, this is the north part of the city where we're now right now. Und ich erkundige diese Gegend, diese Waldstück von Hildesheimer Wald. Da arbeitet Christian, wenn du nicht im Homeoffice bist. Und Ich wollte eigentlich südliche Tal, war ich nie. Ich bin nur hier oben geblieben, jedes Mal. Und es ärgert mich. Ein guter Freund von mir kennt sich aus, den Wald aus wie seine Westentasche. Und ich versuche, seine Route zu fahren. Wenn du das seine Route sehen würdest, das sieht nicht ähnlich. Aber Montag habe ich bis hier geschafft. Ich dachte, jetzt will ich Richtung Südosten fahren. Bin ich auf eine Kreuzung gekommen. Drei Wege. Ich bin ganz oben auf dem zweiten Berg. Es sind zwei Bergrücken hier. Und in der Mitte ein Tal. Bin ich durch den Tal und wieder hoch, dann war ich auf dem Bergrücken. Da stand ein Waldarbeiter, ich weiß nicht, ob er Förster war, aber ein Waldarbeiter. Viele schlagen Holz da oben im Moment. Wenn ihr da oben seid, ist es traurig, wie viele Bäume weg sind jetzt. Ich habe ihn hier gefragt, das ist die Richtung nach Diekholzen, oder? Er sagte, nee, da lang. Bin seine Anweisungen gefolgt. Ich bin in Bethel gelandet. Ich will hier hin. Sackgasse nach dem anderen auf dem Weg dorthin. Nicht jeder Weg führt hin, wo ich wollte. Über den Berg, in dem Tal, wieder auf den Berg. Und 3 Stunden lang habe ich versucht, wieder nach Hause zu kommen. Habe ich geschafft. Aber Leute, so ist das Leben manchmal. Eine Sackgasse nach dem anderen. Wir fragen nach, ist dieser Weg wichtig? Und einer sagt, ja, der Weg ist wichtig. Und wir lernen, das war völlig verkehrt. Wir sehen, Mann, ich bin wieder in einer Sackgasse gelandet. Umdrehen, zurückfahren, berghoch, auf den Ebene wieder, noch eine Sackgasse. Ich habe das 4-5 Mal gemacht, Montag. Es ist frustrierend. Und das Leben ist auch frustrierend manchmal, wenn wir uns immer wieder in Sackgassen befinden. Und manchmal ist die Fahrt so schön. Dieser Weg nach unten ist wunderbar. Aber ich wusste, ich muss links und wieder hoch. Weil das war die falsche Richtung. Aber ich wusste nicht, wo ich war, bis ich den Schild gesehen habe von Bethel. Was sehen wir hier in dieser Geschichte mit Jesus? Kurze Zusammenfassung. Jesus tat seinen Dienst mit den Jüngern, ihnen seine Vollmacht gegeben und sie wirklich mussten auf Gott vertrauen, wo sie schlafen, wo sie Essen kriegen. Es ist noch ein Lernprozess für die Jünger. Was heißt Vertrauen? Was heißt Hoffnung zu haben? Was heißt eine außergewöhnliche Botschaft zu predigen, zu sagen, weiterzugeben und trotzdem Ablehnung zu bekommen? Wir sehen auch Herodes. König Herodes ist verwirrt. Warte mal, manche sagen, das ist Johannes. Ich habe Johannes getötet oder töten lassen. Manche sagen Elia, anderen Prophet. Aber er will unbedingt diesen Jesus sehen. Und als die Apostel zurückkommen, erzählen sie, was sie erlebt haben. Ich kann mir vorstellen, sie waren aufgeregt, was sie erlebt haben. Und Jesus nimmt die Jünger mit, sucht die Stille. Auch eine gute Lehre für uns. Die Stille zu suchen. Besonders nach einer aufregenden, erfüllten, beschäftigten Zeit mit Gott, mit anderen, eine Mission oder was auch immer du schon gemacht hast, du merkst, wenn du zurückkommst, wir brauchen die Stille, Zeit mit Gott zu verbringen. Und Jesus sorgt gleichzeitig für die Menschen, nützt die Gelegenheit, wenn alle zu ihm geströmt sind, um seine Nachfolge im Glauben weiterzubringen. Und dann stellt Jesus diese wichtige Frage, wer bin ich? Was denkt ihr, wer ich bin? Und Petrus antwortet, der Gesalbte Gottes, der Christus, der Messias. Du bist der, der kommen soll, auf den wir immer gewartet haben. Man würde denken, nach so vielen Ereignissen im Moment, was sie erlebt haben, was sie gesehen haben, würde Jesus sagen, okay, gehen wir nochmal, suchen wir nochmal die Stille. Es hat nicht geklappt. Nein. Jesus drückt auf dem Gaspedal. Jetzt, in diesem Kapitel. Lesen wir, was er sagt. Nun wandte sich Jesus an alle und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er dabei sich selbst ins Verderben stürzt oder unheilbar Schaden nimmt? Denn wer nicht zu mir und meinen Worten steht, zu dem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er in seiner Herrlichkeit und in der Herrlichkeit seines Vaters und der heiligen Engel kommt. Glaubt mir, einige von denen, die hier stehen, werden nicht sterben, bis sie das Reich Gottes gesehen haben. Die Selbstverleugnung, wovon Jesus hier spricht, ist einer der wichtigsten Aspekte von authentischer Jüngerschaft. Was das heißt, ein Jünger Jesu zu sein. Es geht nicht, ein Leben zu führen, zusammen mit Jesus, im Einklang mit seinem Willen, wo das Ich im Mittelpunkt steht. Und Jesus kommt, um uns den Weg zum Leben zu zeigen. Und sein Tod bedeutet viel mehr. Und er bereitet seine Jünger jetzt vor, denke ich, auf seinen Tod. Aber sein Tod bedeutet eigentlich viel mehr als nur die Bezahlung für unsere Sünden. Er stellt sein Leben bereitwillig unter Gottes Willen. Er geht bewusst Schritt nach dem anderen auf das Kreuz zu und legt sein Leben hin. Und er tut das, um uns den Weg zum wahren Leben zu zeigen. Und wenn Jesus sagt, du musst dein Leben verlieren, um es zu finden, dann sind diese Worte, seine Worte, keine leere Floskel. Er hat natürlich nicht gesagt, um einfach toll zu klingen oder weise zu klingen. Er verkörpert diese Wahrheit. Er lebt es nach. Und ich finde, unter den Weltreligionen ist diese Botschaft einmalig. Viele andere von diesen Religionen haben Lehren, die dazu aufrufen, sich selbst für das Wohl anderer aufzuopfern. Aber keine von ihnen lehrt so eine Selbstverleugnung. Mit dem Ziel, dass einer in voller Unterordnung unter Gott lebt. Nebenbei gesagt, ist so eine Lehre bedeutungslos ohne einen aktiven Gott, der ein echtes Ziel für unser Leben hat. Und Jesus ruft uns dazu auf, unser Selbst zu töten, zu verlieren, um uns einem Gott zur Verfügung zu stellen, der uns in ein neues Leben führt. Aber hier reden wir nicht von einem sich selbst töten, um eine Art geistlicher Zustand zu erreichen, sei es das Nix oder die Selbstverwirklichung. Wir reden von einer Verleugnung des Selbst, um Orientierung zu bekommen. Und zwar von einem Gott, der uns zum wahren und erfüllten Leben führen will. Und dieses Leben ist zu finden, indem wir Jesus nachfolgen. Es ist ein Angebot. Er bietet das uns an. Das Leben von seiner wahren und besten Seite zu finden, von unserem Schöpfer selbst dort hingeführt. Und Jesus stellt eine eindringende Frage, während er uns zu diesem neuen Leben führt. Das ist im Vers 25. Ich habe eine andere Übersetzung auch gefunden. Was hat ein Mensch davon, wenn er alles gewinnt, was er sucht, um dann festzustellen, dass er am Ende nur ein verschwendendes Leben gewonnen hat? Ich bin auch fest überzeugt. Gott schickt Jesus nicht auf diese Erde, um unser Leben mit einer langweiligen Religiosität zu ruinieren, kaputt zu machen. Einfach, dass wir beschäftigt sind. Er sendet Jesus, um uns den Weg zum Leben zu zeigen. Das wahre Leben, was Leben für Gott wirklich bedeutet. Deswegen ist Jesus auch gekommen, um uns das zu zeigen. Gott ist ein liebender Gott, das haben wir mehrmals heute Morgen gehört, der das Beste für uns will. Und das will er so sehr, dass er seinen einzigen Sohn zu uns schickt, um uns den Weg zum Leben zu zeigen. Jesus fragt, wer bin ich? Ist er der Messias für dich? Der Gesalbte Gottes? Und Jesus zeigt uns klar und deutlich, dass das Leben in dieser Welt, so wie wir es kennen normalerweise, oder viele Menschen kennen, in eine Sackgasse endet. Und mein Kreuz, unser Kreuz auf uns zu nehmen, bedeutet also im Grunde Nein zu deinem Egoismus, zu meinem Begierden zu sagen, wenn ich in Versuchung gerate. Nein zu sagen zu dem, was ich will, tut weh. Verursacht Schmerzen, manchmal Leid sogar. Weil mein Fleisch nicht bekommt, was es will. Ich finde es interessant, wie Petrus diese Worte sagt, oder wie er das beschreibt. Weil nun Christus als Mensch gelitten hat, sollte auch ihr dazu bereit sein. Denn wer körperlich leidet, hat von der Sünde gelassen. Aber es ist der Heilige Geist, der uns die Kraft gibt, Nein zu sagen und immer wieder Nein zu sagen, bis die Begierden sterben und wir frei von der Sünde sind. Noch ein Zitat von Earl Lavender. Und er bringt es wirklich auf den Punkt. Wir müssen es aufgeben, immer wieder zu versuchen, unsere Schritte immer selbst bestimmen zu wollen. Wir sind unfähig, das Leben so zu leben, wie Gott es von Anfang an vorgesehen hat, ohne seine Hilfe. Gebe darum zu, dass du nicht fähig bist, dein eigenes Leben richtig zu führen. Verleugne deine eigenen Interessen. Hör damit auf, nur auf dein eigenes Wohl zu schauen und folge Jesus nach. Am Leben festzuklammern ist letzten Endes eine sinnlose Beschäftigung. Riskiere dein Leben im Abenteuer der Nachfolge und du wirst sehr wohl das finden, wonach du so verzweifelt suchst. Leben, wie es von Anfang an gemeint war. Wir dürfen auch nicht vergessen, was Jesus sagt. Und er wird das, wir werden das anschauen in 2 Wochen, vielleicht 3, in Kapitel 10, Vers 27. Jesus sagte: Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Eine gesunde geistliche Selbstliebe ist notwendig und gut. Und merkt ihr, was Jesus mit den Jüngern getan hat, nachdem er sie herausgesandt hat? Sie sind zusammen zurückgezogen. Sie haben eine Auszeit genommen oder nehmen wollen. Was bedeutet die Verleugnung des Selbst? Vielleicht bedeutet das unter anderem, dass du erkennst, dass wir langsam oder schnell erkennen, dass ein geistlicher Krieg stattfindet. Und Satan will unbedingt, dass du dich vor Gott stellst. Dass Gott nicht erst in deinem Leben ist, sondern du. Und das sehen wir in der Geschichte mit den Israeliten, mit Adam und Eva. Das ist nie gut ausgegangen. Das ist die Botschaft für heute. Eine harte Botschaft für manche. Eine Botschaft, die man dran, zumindest ich, kauen muss. Wie sieht es aus in meinem Leben täglich, jeden Tag? Beten wir darüber. Und zusammen jetzt. Wenn du aufstehen möchtest, kannst du gerne aufstehen. Vater, du willst das Beste für uns und nur das Gutes. Und dein Weg ist unergründlich und wir missverstehen deine Wege so oft. Vergib uns. Hilf uns, Vater, deine große Geschichte zu sehen, kennenzulernen erstmal und zu erkennen, was du vorhast mit deinen Kindern. Und das ist großartig. Und das ist aufregend. Und ich möchte dabei sein. Ich möchte mich daran beteiligen, wenn ich endlich verstehe, was du willst. Danke, dass du uns immer wieder in Sackgassen führst, wenn unsere Wege falsch sind. Danke, dass du so gnädig bist, dass wir uns umdrehen dürfen. und den richtigen Weg suchen. Gib uns deine Kraft heute und diese Woche dazu. Und Jesus, wir beten durch deinen Namen. Amen. Setzt euch ganz kurz. Schöne Musik. Ich bin noch nicht fertig, aber. Danke. Wir haben normalerweise Gruppen. Fragen mit Gruppen. Wir wollen das anders machen heute. Du bist eingeladen, nachdem du einen Kaffee geholt hast oder einen Tee oder ein Wasser, was auch immer du trinken möchtest, oder einen Keks, wenn Kekse dazu sind, und zurückkommen, eine Gruppe finden und austauschen über ein, zwei von den Fragen. Oder du kannst einfach draußen gehen und frieren und deinen Kaffee genießen. Oder hier einfach leise, wenn die anderen sprechen, euch unterhalten miteinander. Ja. Kein Zwang heute in einer Gruppe zu finden, aber ihr seid herzlich willkommen, in einer Gruppe zu sein. Ich möchte euch auch ermutigen, wenn du das noch nicht gemacht hast, lese diesen Kapitel. Geh sorgfältig durch. Stellt diese Frage, wer ist dieser Jesus für mich? Wer bin ich in seinem Reich? Was heißt das für mich, mich zu verleugnen? Diese Selbstverleugnung. Was bedeutet das, mein Kreuz auf mich zu nehmen? Ja? Es ist schwierig. Aber Jesus möchte, dass es nicht kampfhaft ist für uns, dass wir lernen, das ist eigentlich, wie es sein sollte. Gott segnet euch dadurch. Und ich bin fertig. Ich habe fertig, ja.